Ja, ich freue mich sehr, dass wir so einen großen Gott haben, so einen großartigen Gott, der so viele wunderbare Dinge tut, der so einzigartig ist. Und bevor ich auf das Wort Gottes eingehe, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt wieder in die Ferienzeit kommen. Ab nächsten Sonntag, also die nächsten drei Sonntage, werden wir um 10.30 Uhr Gottesdienst haben. Und ich darf eins sagen, ich sehne die Zeit herbei, wo wir durchgängig zwei Gottesdienste machen können, weil dann mehr Menschen von Jesus hören, weil dann mehr Menschen berührt werden von seiner Liebesbotschaft, von seiner heilenden Kraft und von dem, was er tut und was er ja uns versprochen und verheißen hat. Und ich weiß, dass wir das nicht einfach so machen können, sondern dass das auch langsam wachsen muss. Aber ich bete darum, dass der lebendige Gott uns die Kraft dazu gibt, dass wir das tun können und dass wir weitermachen können und weiter in diesem Auftrag Jesu Christi stehen können. Wir bekommen so viele Rückmeldungen auch von Menschen, die als Gäste kommen. Wir bekommen Rückmeldungen aus dem Internet und ich werde vielleicht beim nächsten Gottesdienst einfach mal welche vorlesen von den Dingen, die die Menschen uns schreiben, wo sie sagen, ich bin berührt worden, ich habe etwas erlebt, als ich diesen Gottesdienst erfahren habe. Und das ist auch die gute Botschaft für Sie heute Morgen, für dich heute Morgen zu Hause. Jesus ist auch dort, er ist nicht nur hier unter uns. Okay, unser Thema wollen wir fortsetzen. Das Jahr geht ja langsam dem Ende zu und die Frage ist, was hast du schon gesehen in dieser Zeit? Was ist dein Blick? Was ist der Blick Gottes? Und die Frage ist immer wieder, können wir das sehen, was Jesus sieht? Können wir das sehen, was Gott sieht? Oder ist unser Blick, unsere Sicht beschränkt und wir sind nicht in der Lage, das zu sehen, was Gott für dich und für mich bereithält oder das, was um uns herum geschieht? Wir haben auch im letzten Gottesdienst gehört, wie wichtig es ist, einen Blick zu haben für die Menschen, die einen anderen Glauben haben, die einen anderen Blick auf diese Welt haben. Und wie gut ist es, wenn da das Licht Gottes hineinkommt, wenn die Wahrheit und die Offenbarung Gottes hineinkommt, wenn die Wahrheit Jesu hineinkommt und Menschen die Begegnung, eine Berührung mit dem auferstandenen Christus haben. Ist das nicht großartig? Ist das nicht gut? Du wärst heute nicht hier, ich wäre heute nicht hier, wenn da nicht Jesus, der Auferstandene, wäre. Und wir haben dieses Wort, was wir über dieses Jahr gestellt haben, aus Matthäus 6, wo es heißt, im 36. Vers, und als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl oder Mitleid, heißt es auch in anderen Übersetzungen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier sehen wir einen Blick, den Jesus hat, der ein anderer Blick ist, als den die meisten Menschen dort hatten oder den vielleicht alle Menschen dort hatten. Noch nicht mal seine Jünger hatten diesen Blick auf seine Mitmenschen. Die haben nur gesehen, wie die Zeichen und Wunder geschahen. Die haben nur gesehen, wie die Menschen dort befreit wurden von dämonischen Mächten, wie Menschen verändert wurden, wie die Blinden durch die Gegend gesprungen sind und gesagt haben, ich kann wieder sehen. Wie die Lahmen, die offensichtlich ihr Leben lang vor dem Tempel gebettelt haben oder die irgendwo waren, wie sie durch die Gegend gehüpft sind. Und Menschen haben das gesehen und sie haben diesem Messias zugejubelt und haben gesagt, Hosianna, dir, dem König, du wirst uns befreien von den Römern. Das war ihr Blick. Und Jesus, er sah nicht den Jubel und diese Dinge, sondern er sah, was in den Menschen ist. Und das ist ja genau das, was du vielleicht auch sehen kannst an deinem Arbeitsplatz. Hier hörst du, wie Menschen davon berichten, dass sie den lebendigen Gott erlebt haben. Und wenn du am Montag an deiner Arbeitsstelle bist, in deiner Familie oder wo auch immer, dann hörst du Menschen, die sagen, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn dieser Gott, von dem du hier erzählst und von dem du am Sonntag etwas erlebt hast? Wo ist dieser Gott? Diese Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sind so wie es der Jesaja beschreibt. Und er sagt, wir alle, und da ist jeder von uns mit eingeschlossen, irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder sah auf seinen eigenen Weg oder jeder ging seinen eigenen Weg. Seine eigenen egoistischen Wünsche stehen im Vordergrund. Was dient mir? Wie kann ich davon profitieren? Wo habe ich am meisten von? Was hilft mir? Darum geht es heute. Und der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Und ich glaube, das ist schwer, solchen Menschen, die so sehr auf ihren Weg fixiert sind, den lebendigen Gott nahe zu bringen? Oder findest du das leicht? Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand hier, der sagt, nö, das ist total easy und ich mache das so und so. Dann sollten wir uns nach dem Gottesdienst mal darüber unterhalten. Da können wir wahrscheinlich alle etwas davon lernen. Jeder sieht auf sich und jeder hat auch seine eigene Sicht auf Gott. Und deshalb hören wir doch auch so viele Klagen über Gott. Wenn es einen Gott gäbe, diesen Satz hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn es denn einen Gott gäbe, warum? Dann kommt diese Warum-Frage und wir stehen oft da und wir wissen, wir haben keine einfache Antwort auf diese Frage. Es gibt keine pauschale, einfache Antwort auf diese Frage. Die Frage ist ja auch, ist diese Frage denn überhaupt ernst gemeint? Die Frage ist, über die ich heute Morgen oder den Punkt, über den ich heute Morgen sprechen möchte, ist, sie mal eine Antwort finden auf solche Fragen. Wo Menschen sagen, wo ist dein Gott? Wo ist Gott in all dem Leid und in der Ungerechtigkeit und in dem Bösen, was wir auf dieser Welt sehen? Warum glaubst du überhaupt? Wie kannst du an einen solchen Gott glauben, der all das zulässt, was um uns herum geschieht? Wo Kinder missbraucht werden, wo Hunderte und Tausende von Menschen ertrinken dort in diesen Booten, wenn sie von Afrika rüberkommen. Sieht Gott das nicht? Sieht Gott da einfach zu, wie diese Menschen eingekerkert werden in diese Flüchtlingszelte und da nicht raus dürfen? Sieht Gott das nicht? Sieht Gott das nicht, dass da die ganzen radikalen Menschen unterwegs sind und einander umbringen, egal welchen Glauben sie auch sind? Sieht Gott all das nicht? Wir haben die Gewissheit in uns. Ich kann für mich sagen, dass ich sage, ich habe Frieden mit Gott gefunden. Ich weiß, dass Jesus mein Leben verändert hat. Ich weiß, dass er lebt, dass er real ist. Ich weiß, dass ich Gott immer mehr und mehr kennengelernt habe im Laufe meines Lebens. Aber das wissen meine Mitmenschen nicht. Die haben einen ganz anderen Blick auf Jesus, auf Gott, auf Glauben, auf Kirche. Und dann kommen diese Angriffe und dann kommen diese Seitenhiebe. Und ich möchte uns einfache Antworten heute Morgen geben. Und die Gefahr von einfachen Antworten ist, dass sie nicht immer passen. Und sie werden auch nicht in jede Situation passen. Aber ich glaube, dass es gute Antworten sind. Dass es Antworten sind, die uns die Bibel gibt. Und dass es Antworten sind, die auch auf schwierige Fragen ein Zeichen setzen können. Sie beantworten vielleicht nicht die ganze Frage, aber sie geben zumindest etwas in diese Situation hinein. Also, das Thema lautet heute, lasst uns mal mit den Gottes Augen sehen, wie wollen wir diese Fragen beantworten, die so schwer sind. Und wenn du Seitenhiebe kriegst auch von deinen Mitmenschen, dann wollen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Ich höre letztens noch vor ein paar Wochen, ja, so etwas von einem religiösen Menschen zu hören, das hätte ich nicht gedacht. Du stehst direkt, unerwartet, auf einmal da und jemand hat dir so einen reingehauen. Ist jetzt egal, um welche Situation es geht. Oder die Frage kommt, es wird sich unterhalten über alles Mögliche, über Homosexualität, über Seitensprünge, über das Finanzamt betrügen und ich weiß nicht was. Ach, und wie siehst du das denn als Christ? Und du stehst da und du fühlst dich, ich zumindest, fühle mich nicht vorbereitet auf diesen Moment, um etwas sagen zu können dazu. Und dann kommen natürlich diese Fragen, darf man denn als Christ diese und jene Dinge tun? Und ich fühle mich so im Laufe meines Lebens immer wieder in Situationen gedrängt, wo ich als nicht schlagfertiger Mensch erst 6 Stunden später auf dem Heimweg oder am nächsten Tag oder 6 Wochen später die passende Antwort gehabt hätte. Dann fällt sie mir ein und dann ist es aber schon längst vorbei. Und außerdem gibt es meistens nicht viel Zeit für Erklärungen. Das sind so diese Momente, da muss sofort was kommen, sonst ist der Moment vorbei. Und dann gibt es ja die Menschen, die dir erzählen, ja, ich bin auch zur Kirche gegangen und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und die ihre Enttäuschung darüber berichten, wie sie Christen erlebt haben, wie sie Gemeinde erlebt haben. Eben die auch darüber erzählen, was alles Schlechte in dieser Welt geschieht und wie schlimm das ist, dass Gott all das zulässt und nicht aufpasst. Und im Grunde merkst du schon in der Diskussion, dass diese Menschen eigentlich gar keine Antworten wollen, sondern diese Art der Fragen und diese Dinge sind eher eine Blockade, um zu sagen, komm, lass mich mit deinem Gott in Ruhe. Ich will da eigentlich nichts mit zu tun haben und meine Frage ist so gewichtig, dass du ja keine Antwort darauf hast. Und ich denke, das muss nicht sein. Und ich selber bin niemand, der in solchen Situationen die richtige Antwort hat. Ganz schlimm ist es für uns oft bei den Familienfesten oder wenn es die Familie oder enge, befreundete Personen betrifft, mit denen man dann zusammen ist. Und du weißt schon ganz genau, wenn wir Weihnachten wieder zusammensitzen, dann ist da der Schwiegervater, die Schwiegermutter, die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, irgendjemand, der immer wieder die drei gleichen Dinge hat und der immer wieder sagt, und solange ich darauf keine Antwort habe, werde ich nicht glauben. Und das tut uns weh. Und ich denke, dass du oft, oder bei mir ist es zumindest so, dass ich dann oft nach diesem Fest ganz unglücklich zu Hause bin und überlege und sage, Mensch, Herr Jesus, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit dieser liebe Mensch dir begegnet? Da werden diese Kommentare hinausgeschleudert, da kommen diese Seitenhiebe und kurz darauf ist dieser Moment dann schon vorbei. Die Frage ist, was können wir tun, wenn wenig Interesse ist an einer ehrlichen Antwort und auch wenig Zeit ist, um lange zu diskutieren? Ich habe ja auch andere Momente erlebt, wo Menschen sich Zeit nehmen und mit mir darüber sprechen. Ich habe auch Momente erlebt, wo Menschen mit mir diskutieren und wo es nur darum geht, nachher Recht zu haben. Und ich habe festgestellt, ich habe die nicht näher zu Jesus gebracht. Ich selber bin nicht näher zu Jesus gekommen. Und wir haben eigentlich nur Argumente ausgetauscht. Aber es gibt auch Momente, wo mehr Zeit ist und wo wir ehrlich und aufrichtig miteinander reden können. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht mehr um die Momente, da wo wir so überrascht werden, wo so dieser Seitenhieb kommt und nach dem Motto sich alle angucken und sagen, was wird dieser Christ jetzt sagen? Welche kurze und knappe Antwort können wir geben? Und mir ist aufgefallen, dass in der westlichen Welt, in der wir leben, sich alle Leute aufregen über die Kirche, über Christen, über Moral, über Lehre, die von der Kirche kommt und so weiter. Aber die wenigsten schießen gegen Jesus selber. Sie schießen gegen Gott, gegen alles Mögliche, aber die wenigsten schießen ihre Munition gegen Jesus. Und da müssen wir ansetzen. Wir suchen heute einmal so einen Einzeiler, den wir Menschen geben können, wo wir erklären können, warum glaube ich an Jesus Christus. Und du darfst dich vorbereiten darauf. Du darfst das in deine Hand schreiben. Du darfst das, wenn das nächste Weihnachtsfest ansteht oder du weißt schon auf der Arbeitsstelle, dann darfst du dir das in deine Hand schreiben oder wie auch immer. Du darfst es einfach irgendwo haben, damit du auch in diesem Moment antworten kannst. Wir suchen heute mal die Antwort von einem Mann, der ein eigenes Geschäft hatte. Er war in der Fischereibranche tätig und eines Tages kam dieser Jesus vorbei. Dieser Jesus hat ihn gefragt, ob er ihm nachfolgen will, hat gesagt, folge mir nach. Und dieser Petrus, der ist dann diesem Zimmermann nachgefolgt und er musste dann erleben, wie dieser Zimmermann, der von sich sagte, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, ich bin der Sohn Gottes, wie der eingesperrt wurde. Und weil ein Messias nicht eingesperrt werden kann und nicht verhaftet werden kann, ist sein Glaube zusammengebrochen. Der lag am Boden. Und nicht nur das, nach dieser Verhaftung wurde dieser Messias auch noch umgebracht. Und er ist gestorben an diesem Kreuz und er hat dort ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat gesehen, wie er zu Grabe getragen wurde. Und er hat gesehen, wie dieses Grab leer war. Und er hat gesehen, wie nach 3 Tagen dieser Jesus lebendig unter ihnen ist. Und er hat mit ihm, mit Petrus gefrühstückt, dort am See. Erst war er tot und dann lebte er. Und dieser Petrus, der sah noch mehr, der sah, wie dieser Jesus in den Himmel gefahren ist und wie er einen Auftrag gegeben hat an alle. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. All das hat dieser Petrus erlebt. Und was glaubst du wohl, was dieser Petrus antwortet, wenn man ihn fragt, warum er glaubt? Ich denke, die Antwort von seiner Seite ist ganz einfach. Und wenn du jetzt eine Vermutung hast, dann kann ich die hier bestätigen, denn der Petrus hat uns mitgeteilt, was er den Leuten antwortet, wenn sie ihn fragen, warum glaubst du? Nämlich, wir lesen im 1. Petrusbrief, selber geschrieben von diesem Petrus, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Lese im 1. Petrus Kapitel 3 ab Vers 14. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Menschen Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jedermann gegenüber auskunftsfähig. Es geht ihm um Jesus als den Grund deiner, meiner, seiner, der Hoffnung der ganzen Christenheit. Und wenn viele Menschen heute da stehen und über Gott schimpfen und sagen, wie schlecht Gott ist, im gleichen Moment nehmen Hunderte, Tausende jeden Tag diesen Gott, über den geschimpft wird, diesen Jesus, den sie links liegen lassen, als ihren persönlichen Retter an. Und das tun sie, weil da eine Hoffnung ist, eine Hoffnung, die diese Menschen entdecken, eine Wahrheit, die diese Menschen entdecken und die ihr Leben verändert. Und über diese Hoffnung spricht der Petrus. Und über diese Hoffnung wollen wir heute Morgen sprechen. Was ist das für eine Hoffnung? Der gute Tipp, den uns der Petrus gibt, ist: Erkläre nicht die Christenheit. Erkläre nicht deine Weltsicht. Das brauchst du nicht zu tun. Es gibt auch viele Erklärungen darüber, ob die Bibel nun wahr ist oder nicht wahr ist. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, aber es gibt es denn da nicht 2 Jesaja-Bücher und hier und dort ist da dieser Unterschied und dieser Widerspruch und so weiter. All das, sagt Petrus, brauchst du nicht zu erklären. Du gibst nur Auskunft über deine Hoffnung, die dich erfüllt. Du musst nicht die Kirche in Schutz nehmen, du musst nicht diese Gemeinde in Schutz nehmen, du musst nicht den Pastor, der predigt oder wen auch immer in Schutz nehmen, du musst nicht den in Schutz nehmen, der falsch handelt, der Christ, die Christen, die heuchlerisch leben. Du brauchst dich nicht dazu zu äußern und sie zu verteidigen, sondern wir brauchen einen Weg, um Menschen unsere Hoffnung weiterzugeben. Weißt du, früher, da hatte ich immer so diesen Druck empfunden, ich muss evangelisieren, ich muss auf die Straße gehen, am besten noch von Haus zu Haus gehen, Zettel verteilen und wenn ich im Zug jemandem gegenüber sitze und ich sage dem nichts von Jesus und der geht heute verloren, wird heute sterben, dann bin ich schuld, dass er ohne Jesus in den Himmel, in die Hölle gegangen ist. Und wisst ihr, davon redet die Bibel überhaupt nicht. Diesen Druck habe ich mir selber gemacht. Die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet nicht meine Erklärer sein, ihr werdet nicht meine Verteidiger sein, ihr werdet nicht die sein, die sich dahinstellen und mit klugen Worten erklären und verteidigen, was Kirche, Gemeinde, das Reich Gottes und Gott insgesamt betrifft, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Und ein Zeuge zeichnet sich dadurch aus, dass er leibhaftig bei einem Ereignis dabei war. Petrus war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Petrus war dabei, als er mit ihm gefrühstückt hat. Petrus war dabei, als Jesus in den Himmel fuhr. Da war er dabei und davon kann er erzählen und berichten. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge ist der, der mit eigenen Augen gesehen hat, der mit eigenen Ohren gehört hat, der mit eigenen Händen angefasst hat. Das sagt uns auch Johannes. Er sagt, das, was wir mit eigenen Ohren gehört haben, das wir mit eigenen Augen gesehen haben, den wir angefasst haben, davon erzählen wir euch. Davon berichten wir. Das geben wir weiter. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht um die Hoffnung, die du hast. Es geht um deine Hoffnung. Es geht nicht um die Hoffnung, die irgendwer in China hat. Es geht nicht um die Hoffnung, die ein Martin Luther hatte. Die steckt da irgendwo mit drin, aber es geht um deine und meine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die steckt nicht in einer Kirche, in einem diesen und einem jenem, die steckt in einem Namen. Und diese Hoffnung steckt in dem Namen Jesus Christus, dem Retter, dem Erlöser, den wir heute Morgen besungen haben. Komm und lobe den Herrn, bete den König an. Ich kann doch keinen toten König anbeten. Die liegen alle da in den Pyramiden und in den Gräbern, da liegen sie. Und manche glauben, dass diese Heiligen irgendwie noch was für sie tun können. Aber einer, der ist nicht im Grab geblieben. Einer ist aufgestanden. Aufgestanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und um den geht es. Es geht um die Hoffnung, die du hast. Warum hast du dich entschieden, Jesus zu folgen? Darum geht es. Und unsere Hoffnung liegt in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und in nichts anderem. Das sagt Petrus. Und jetzt komme ich dazu, dass ich euch das zeige, was er selber sagt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Darin steckt unsere Hoffnung, dass wir wissen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Petrus hat es gesehen, er war tot und dann hatte er Frühstück mit Jesus. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, Petrus, ich habe da dieses Gleichnis nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Und da möchte ich mit dem mal drüber reden. Und ich glaube da nicht an Gott. Und das kann doch nicht sein, was Jesus da gesagt hat. Und was da im Alten Testament steht, das verstehe ich nicht. Und warum ist das so? Dann kann Petrus immer sagen, weißt du, es kann sein, dass ich das auch nicht alles verstehe. Aber eins weiß ich. Jesus ist tot. Er war tot, er ist in das Grab gegangen, hat am Kreuz gehangen und er ist auferstanden und ich habe mit ihm gefrühstückt und ich habe gesehen, wie er in den Himmel gefahren ist und ich habe keinen Zweifel daran, dass er wiederkommen wird, so wie er es versprochen hat. Alle seine Versprechen hat er eingehalten. Alle seine Versprechen sind Ja und Amen. Und da beginnt etwas, was eine Hoffnung ist, die niemand auslöschen kann. Egal, ob sie dich einsperren, ob sie dir versuchen, das auszutreiben, wie auch immer, da ist etwas, was tief in dir drin ist, was in dem anderen noch nicht ist. Und deshalb können wir eine Antwort geben, eine Beispielantwort, die, wenn Menschen fragen, warum glaubst du, dann kannst du sagen, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden starb und von den Toten auferstanden ist. Und ich glaube das nicht nur, weil die Bibel es sagt, sondern... Und das ist jetzt die nächste Frage. Was ist, wenn die Menschen auf die Bibel eingehen und sagen, was ist denn jetzt mit dieser Bibel, mit diesem alten, antiken Buch? Ich würde so gerne heute ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht machen wir das ein andermal. Aber wer da was drüber hören möchte, kann auch gerne zum Alpha-Kurs kommen, der demnächst stattfindet. Weil im Alpha-Kurs ist das auch immer eine ganze Lektion, wo es darum geht, einmal zu zeigen, wie wunderbar und wie wertvoll und wie gut überliefert die Bibel ist. Die Bibel ist die bestüberliefertste antike Schrift, die wir haben. Es gibt keine besser überlieferte und genauer überlieferte Schrift der Antike, die wir haben. Und weil in dieser diese Dinge geschrieben worden sind von Menschen, die da gelebt haben zu diesem Zeitpunkt, ist diese Bibel so glaubwürdig, Diese Bibel ist so glaubwürdig, weil ein Petrus, ein Johannes, ein Lukas, ein Jakobus, ein Paulus und mindestens 500 andere, die die Bibel uns beschreibt, gesehen und erlebt haben, dass dieser Jesus tot war und dass er auferstanden ist. Und du kannst das wissen, weil Jesus in dir lebt und diese Hoffnung in dich hineingelegt hat und du selber ein lebendiger, wahr gewordener Zeuge Jesu Christi geworden bist. Ich habe es selber erlebt, ich kann das selber bezeugen. Und dann stellt sich ein Gerhard hier hin, dann stellt sich ein Alfred hier hin und viele andere haben hier gestanden und werden hier noch stehen und werden bezeugen, dass dieser Jesus ganz real und ganz lebendig ist und nicht im Grab geblieben ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Die nächste Frage: Was ist denn mit all diesem Leid und mit diesem Bösen und mit diesen Schmerzen, die es auf dieser Welt gibt? Einer der größten Hinderungsgründe, die uns Menschen immer wieder sagen: Ich kann nicht glauben, weil ich habe so viel Schlechtes erlebt und Gott war nicht da. Ich möchte heute auch nicht unbedingt die ansprechen, die jetzt in einer schwierigen Lebenssituation sind. Vielleicht ist das, was ich jetzt sage, nicht die richtige Antwort für dich. Manchmal muss man erst durch eine Situation durch, einmal zurückschauen und dann schauen, wie bewerte ich das? Und deshalb möchte ich auch hier niemanden heute in irgendeiner Weise leicht oder über jemanden leichtfertig hinweggehen, der in einer schwierigen Situation ist. Aber ich möchte die ansprechen oder ich möchte dich ansprechen, wenn du mit Menschen zu tun hast, die nicht in einer schwierigen Situation sind und die vielleicht auch keinen nahen Verwandten oder Freund haben, der in einer schwierigen Situation ist, die aber das als Ausrede nutzen, um zu sagen, Gott kann es nicht geben, weil er all das zulässt, was irgendwo weit weg passiert. Warum lässt Gott all diese Ungerechtigkeiten zu? Eine Frage, die du stellen kannst, ist: Hast du jemals etwas darüber gelesen? Über Leid, über die Art und Weise, wie Gott Menschen im Leid begegnet? Du brauchst da nicht weiter darauf einzugehen. Diese Frage kannst du jemandem stellen und entweder geht er darauf ein und sagt nein, aber ich würde vielleicht gerne, kannst du mir was empfehlen, oder sagen nein, das interessiert mich nicht. Das kann sein. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist die richtig tief gehen kann. Du kannst jemanden, der sich darüber beklagt, dass es so viel Böses gibt auf dieser Welt, einmal fragen, ob er alles Böse auf dieser Welt ausrotten würde, wenn er es könnte. Du kannst ihm einen Knopf geben und sagen, wenn du diesen roten Knopf drückst, dann ist alles Böse auf einen Schlag von dieser Welt weg. Und diese Welt ist sauber, rein und ohne Böses. Bevor du diesen Knopf drückst, stell ihm aber noch eine Frage. Was ist mit deiner Familie? Was ist mit deinem Ehepartner? Hat der jemals etwas Böses getan? Was ist mit deinen Kindern? Was ist mit deinen Eltern? Haben deine Eltern jemals etwas Böses getan? Was ist mit dir? Hast du jemals etwas Böses getan? Und wenn du jetzt zögerst, diesen Knopf zu drücken, dann weißt du, warum Gott zögert, diesen Knopf zu drücken. Gott zögert, diesen Knopf zu drücken, weil wir Böses getan haben. Und er will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis kommt der Wahrheit und dass jedem Menschen geholfen wird. Das ist der Grund, warum Gott diesen Knopf nicht drückt. Gott könnte diesen Knopf drücken. Er könnte sofort draufschlagen. Wir wissen, dass er die Sintflut geschickt hat und nur 8 Menschen überlebt haben. Gott kann das. Gott kann alles Böse ausrotten. Gott hat etwas in uns hineingelegt. Das nennt sich Gerechtigkeitssinn. Wir möchten, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Gerechtigkeit da ist. Aber wir selber sind ungerechte Menschen und können oft gar nicht gerecht sein. Aber Gott ist gerecht. Und wenn wir uns nicht trauen, diesen Knopf zu drücken, dann wird Gott diesen Knopf erst recht nicht drücken. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat nicht geworfen. Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, nicht um diese Welt zu richten, sondern dass wir durch ihn Rettung erfahren. Und das sind sehr, sehr, sehr einfache Antworten, die ich heute Morgen hier bringe. Sehr einfach. Aber ich glaube, es können sehr tiefgehende Antworten werden. Wenn du von deiner Hoffnung berichtest, die in der Auferstehung ist, darauf beruht alles. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube hinfällig. Alles ruht auf der Auferstehung von Jesus. Heute ist kein Ostern, aber ich darf trotzdem über die Auferstehung Jesu Christi predigen. Und die andere Frage ist, wenn Menschen sich über Ungerechtigkeit und Leid beklagen und sagen, das muss alles weg, dann ist die Frage, würden sie diesen Knopf ohne zu zögern drücken und sich und alle Menschen mit ihnen auslöschen? Und ich möchte mit uns beten und uns alle unter diesen Segen Gottes stellen. Vielleicht hast du auch jemanden auf deinem Herzen, wo du sagst, ich wünsche mir einfach, dass der eine Begegnung mit Jesus hat. Dann darfst du einfach mit aufstehen und sagen, Herr, gib mir in diesem Moment die richtigen Worte. Ich werde das am besten einfach mal noch auf den Zettel schreiben und dann zur Verfügung stellen im Forum zum Download und auch ausgedruckt, dass wenn jemand diese Punkte haben möchte, dass ihr die habt und euch selber eure Gedanken macht und sagt, wie kann ich Menschen sagen, was meine Hoffnung ist? Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Hoffnung der Welt bist und dass du diese Hoffnung in die Gemeinde hineingelegt hast und dass diese Gemeinde deine Hoffnung weiterträgt. Und die Gemeinde sind wir. Das sind wir alle. Jeder Einzelne ist ein Teil davon. Und ich danke dir, dass wir diese Hoffnung in die Welt hineintragen dürfen, die du uns gegeben hast. Diese gewaltige Hoffnung, Herr, die in dir liegt, in deinem Kreuzestod und deiner Auferstehung. Ja, Paulus sagt, wir aber predigen Christus und den als Gekreuzigten. Ich danke dir, du wunderbarer Jesus, dass du uns segnest darin, deine Botschaft, dein Zeugnis weiterzutragen, Zeuge zu sein von dem, was wir gesehen und gehört haben, von dem, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir mit unseren eigenen Händen betastet haben, was wir an unserem eigenen Körper erlebt haben, was wir an unserer eigenen Seele und an unserem eigenen Geist erfahren haben, dass wir das hinaustragen und sagen, ja, dieser Jesus, er lebt, er ist lebendig und ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns alle darin segnest und uns Gnade gibst, Herr, den Menschen, die verloren sind, zu begegnen, so wie du sie gesehen hast, Herr, wie sie verloren sind, wie sie auf ihrem eigenen Weg gehen, dass sie anfangen, Herr, auf dich zu schauen. Ich danke dir, ich preise dich, ich rühme dich und ich segne ganz besonders auch diejenigen, die heute Morgen eine Entscheidung treffen wollen für dich. Menschen, die sagen, diese Hoffnung will ich haben. Und ich möchte für euch beten, die heute Morgen eine Entscheidung treffen wollen. Und wenn du willst, dann darfst du leise mitbeten oder auch zu Hause dürfen sie mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du die Hoffnung bist, dass du meine Hoffnung bist. Und du bist auch die Hoffnung der Menschen, die bisher keine Hoffnung hatten, der heute Morgen sagt, ich will diese Hoffnung haben. Und ich danke dir, dass du Schuld vergibst und dass du jedem Einzelnen die Schuld vergibst und die Sünde vergibst und dass du reinwäschst von aller Sünde. Segne die Entscheidungen, die getroffen werden heute Morgen. Segne die Menschen, die sagen, ich will mich diesem Gott nähern, ich will diesem Jesus begegnen. Und du sagst dem Aufrichtigen, lässt du es gelingen. Halleluja. Ich preise dich dafür. Ich ehre dich, ich rühme dich und ich bete dich an. Amen. Amen. Amen.